Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Die Stunde Null in Libyen ist vertagt. Gaddafis Truppen leisten noch immer Widerstand. Halber Persilschein. Der zuständige Richter verzichtet auf den Vergewaltigungsstrafprozess gegen den ehemaligen IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn. Wir fragen nach der Begründung, nach den Reaktionen in Frankreich und den Lehren aus der Sex-Affäre. Dann die Schweiz und ihre Ausländer. Ewiger Zankapfel mit unterschiedlicher Begründung.
Das Grundproblem liegt ja nicht im Ausland, sondern bei denen, die sie reingeholt haben, liegt bei den Motiven, warum die Wirtschaft eine derartige Anzahl von ausländischen Arbeitskräften gebraucht hat.
So tönte es in den 70er Jahren und so heute.
Wir müssen die Steuerung der Zuwanderung klar nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen richten.
Eine politische Zeitreise von Schwarzenbach bis Baden. Und schließlich Loriot ist tot. Ein Abgesang in Wehmut.
Holle, röde, dudel, dö.
Du dödel die. Dö, dudel, dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang.
Niemand brachte uns den alltäglich banalen Irrsinn so nah wie er. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Susanne Schmugge mit den Nachrichten.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind Kämpfe um die Festung Bab al-Assisiyah in Gang. Diese gilt als Hauptquartier von Muammar Gaddafi. Es seien Schüsse und Explosionen zu hören, berichten Reporter. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch und Bewaffnete, die jubelnd eine befestigte Anlage stürmen. Einzelne Nachrichtenagenturen melden bereits, die Festung sei eingenommen. Allerdings beruht diese Information einzig auf den Angaben der Aufständischen. Das Strafverfahren gegen Dominique Strauss-Kahn wegen versuchter Vergewaltigung wird eingestellt. Das zuständige Strafgericht in New York hat das Verfahren beendet. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gegen den früheren IWF-Direktor zurückgezogen, weil das angebliche Opfer nach zahlreichen Lügen nicht mehr glaubwürdig sei. Die Hotelangestellte hatte Strauss-Kahn beschuldigt, er habe sie zu Oralsex gezwungen. Der UNO-Menschenrechtsrat verurteilt Syriens Regierung wegen der andauernden Gewalt gegen das eigene Volk. Eine Resolution, die die EU eingebracht hatte, wurde angenommen. Allerdings gegen die Stimmen von Russland und China. Der UNO-Menschenrechtsrat fordert von der syrischen Regierung, dass sie eine internationale Untersuchungskommission ins Land lässt. Die spanische Regierung will eine Schuldenbremse in die Verfassung schreiben, noch vor den Parlamentswahlen Ende November. Damit soll das Land das Budgetdefizit in den Griff bekommen, wie Ministerpräsident Zapatero sagte. Zudem stärke eine verfassungsmäßige Schuldenbremse das Vertrauen der Märkte. Die konservative Opposition kündigte an, dass sie das Vorhaben unterstütze. Vor kurzem hatten Deutschland und Frankreich eine obligatorische Schuldenbremse für alle Euro-Länder gefordert. Der Abbau von 400 Stellen bei der Grossbank UBS in der Schweiz soll mit einer Reduktion der Top-Kaderlöhne einhergehen. Das fordert der Schweizerische Bankpersonalverband. Konkret verlangt der Verband, dass die obersten 10% der höchsten Löhne gekürzt werden. Generell kritisiert der Bankpersonalverband die unzureichende Informationspolitik zum Sparprogramm. Die UBS hatte am Morgen angekündigt, weltweit 3.500 Stellen abbauen zu wollen. Der Wirtschaftsprüfer KPMG sieht die Schweiz als Forschungsstandort in Gefahr. In einer Umfrage habe eine Mehrheit der befragten Unternehmen angegeben, sie wollten ihre Tätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung in der Schweiz in den kommenden Jahren reduzieren. Um dem entgegenzuwirken, schlägt KPMG vor, Unternehmen steuerlich zu entlasten, wenn sie im Inland in Forschung und Entwicklung investieren. Die beiden Fernsehsender Telezüri und Telebern erhalten einen neuen Besitzer. Der Aargauer AZ Medienverlag, der die Mittellandzeitung herausgibt, kauft die beiden Sender von der Zürcher Tamedia. Der Verlag besitzt bereits das Aargauer Regionalfernsehen Tele M1. Alle 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden übernommen, teilt AZ Medien mit. Die Behörden des Kantons Bern haben den Fall des Bieler Rentners Peter Kneubü untersuchen lassen durch den ehemaligen Zuger Regierungsrat Hans-Peter Uster. Demnach hat die Berner Kantonspolizei mehrheitlich gute Arbeit geleistet. Allerdings habe sie sich vor dem Einsatz zu wenig über Kneubü informiert. Der Bernische Polizeibeamtenverband schreibt dazu, das sei wegen der angespannten Personalsituation bei der Polizei nicht machbar gewesen. Der Rentner hatte sich in seinem Haus verschanzt, weil es zwangsversteigert werden sollte. Später konnte er fliehen und wurde erst nach einer Woche festgenommen. Die Zürcher Stadtpolizei meldet Erfolge bei der Internetfahndung nach Fußball-Hooligans. Gestern hatte sie Bilder von Gesuchten ins Internet gestellt, im Zusammenhang mit Ausschreitungen Anfang Mai im Zürcher Letzigrundstadion. Damals spielte der FC Zürich gegen den FC Basel. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei 5 Personen identifizieren. 5 weitere seien in einer koordinierten Aktion verschiedener Kantone festgenommen worden, teilt die Polizei zudem mit. In Deutschland ist der Komiker und Autor Loriot im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Tod von Loriot, der mit bürgerlichem Namen Vico von Bülow hieß, hat in Kulturkreisen ein großes Echo ausgelöst. Die Berliner Akademie der Künste etwa, deren Mitglied Loriot war, bezeichnete ihn als den Klassiker des intelligenten und zugleich volksnahen Humors. In Erinnerung bleiben neben den Büchern und den Spielfilmen Loriots auch seine Fernsehsendung, in der er oft mit Bühnenpartnerin Evelyn Hamann auftrat. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.231 Punkten plus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.077 Punkten, ein Plus von genau 2%. Und die Devisen, der Euro wird zu einem Franken 13,90 gehandelt und der Dollar zu 78,97 Rappen. Das Wetter. Heute Nacht gibt es lokal Gewitter, auch im Flachland. Morgen Mittwoch ist es zuerst wieder überwiegend sonnig und heiß. Am Nachmittag und am Abend entladen sich gebietsweise wieder Gewitter. Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Viel Sonnenschein, lokale Gewitter und Höchsttemperaturen von 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Finale in Tripolis. Die Aufständischen kämpfen um jeden Meter, aber Gaddafi ist noch nicht geschlagen. Kein Strafprozess. Dominique Strauss-Kahn profitiert von der mangelnden Glaubwürdigkeit der Klägerin. Und wir fragen, hat die peinliche Sexaffäre Frankreichs Umgang mit Politikern verändert? Dann Syriens Gewaltregime. Der UNO-Menschenrechtsrat sammelt Beweise für Assads Verbrechen und die Türkei geht noch ein bisschen mehr auf Distanz. Guter Fremdarbeiter, böser Ausländer. Wie sich das in der Schweiz das Thema Migration eisern als Wahlkampfthema hält und doch immer leicht ändert. Und schließlich der Herr der Möpse, Knollnasen und Hoppenstedts ist tot. Loriot verkörperte für Jahrzehnte den deutschen Humor. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.deris.ch. Korrespondenten berichten von anhaltenden Gefechten in Tripolis. Wer die Oberhand hat in der libyschen Hauptstadt, lässt sich weiterhin nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings melden die Rebellen, sie hätten Gaddafis Festung erstürmt. Joe Schelbert fasst zusammen.
Nach mehreren bestätigten Berichten haben die Rebellen am frühen Abend weite Teile der Festung Bab al-Assisiyah, wo Muammar Gaddafi vermutet wird, erobert. Korrespondenten melden, die Aufständischen seien in den Komplex mit Festung und Gaddafi-Residenz eingedrungen, ein großer Teil der Festung sei eingenommen, die Rebellenflagge gehisst. Viele Gaddafi-treue Soldaten hätten sich ergeben. Allerdings gäbe es noch immer Widerstand. Über den Verbleib von Muammar Gaddafi selbst gibt es keine Meldungen. Der Komplex ist weitläufig, über 30 Kilometer Gänge sind unterirdisch angelegt, einzelne Gänge sollen bis zur Küste führen. Gekämpft wurde heute auch am Hafen, den die Rebellen gestern schon als eingenommen und gesichert erklärt hatten. Laut der libyschen Rebellenführung sind bei den Kämpfen um Tripolis in den letzten 3 Tagen gegen 2000 Menschen ums Leben gekommen. Von unabhängiger Seite gibt es jedoch keine Bestätigung dieser Schätzung. Serai, ein Bewohner von Tripolis, sagte gegenüber Radio BBC, die Menschen hätten Angst. Überall höre man Schüsse, viele hätten sich selbst bewaffnet, aber Gaddafi und seine Truppen seien noch nicht geschlagen. Das zeigte sich vor allem heute Nacht, als Gaddafis Sohn Saif al-Islam sich in der Stadt von seinen Anhängern feiern ließ, obwohl die Rebellen gestern gemeldet hatten, er sei verhaftet worden. Saif al-Islam Gaddafi sagte, die Aufständischen säßen in der Falle. Hier sind wir, das ist unser Land, sagte der Gaddafi-Sohn. Hier leben und sterben wir, aber wir werden gewinnen, denn das Volk ist mit uns.
The people are with us.
Der Nationale Übergangsrat der Gaddafi-Gegner erklärte demgegenüber heute, man bereite sich auf die Machtübernahme vor. Der Rat werde vielleicht schon morgen nach Tripolis übersiedeln. Bald werde eine provisorische Regierung eingesetzt und innerhalb eines Monats würden Wahlen für eine Nationalversammlung organisiert. Muammar Gaddafi werde nicht ins Exil gehen, sagte ein Sprecher. Gaddafi werde im Lande der Prozess gemacht. Noch sind das Ankündigungen. Wegen der anhaltenden Kämpfe in Tripolis gibt es laut Médecins Sans Frontières ernste Engpässe an medizinischem Material und an Personal. Einigen Spitälern seien lebensrettende Medikamente ausgegangen und es gebe zu wenig Benzin für Krankenautos und Probleme mit der Stromversorgung häuften sich. Die Kämpfe um Tripolis verhinderten zudem weiterhin die Evakuierung von ausländischen Arbeitern. Noch immer warten Tausende von Ägyptern, Filipinos und Bangladeschi auf die Ausreise. Ein Schiff, das diese Menschen heute in Sicherheit bringen wollte, muss weiterhin vor der Küste warten, bis sich die Sicherheitslage verbessert.
Zur Lage in Libyen, Joe Schelbert. Und nun zu Dominique Strauss-Kahn, einem der mächtigsten Männer der Welt. Bis der Franzose im Mai über eine Sexaffäre mit einer Hotelangestellten in New York stolperte und den Posten als Chef des Internationalen Währungsfonds abgeben musste. Jetzt ist Dominique Strauss-Kahn wieder ein freier Mann. Vor gut einer Stunde hat der zuständige Richter das Verfahren wegen versuchter Vergewaltigung eingestellt.
C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste.
Es sei das Ende einer schrecklichen und ungerechten Prüfung, sagte Strauss-Kahn nach dem Entscheid. Was heißt das nun und wie reagiert man in Frankreich darauf? Darüber spreche ich mit unseren Korrespondenten in Paris und Washington. Zunächst Peter Vögeli, wie hat denn der Richter seinen Entscheid begründet?
Das Gericht ist dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, die ja selbst zum Schluss kam, die Hotelangestellte sei unglaubwürdig, sie habe wiederholt gelogen, in der Vergangenheit sogar unter Eid, sie habe falsche Angaben bei ihrem Asylantrag gemacht, eine Vergewaltigung in Guinea erfunden. Und so kam die Staatsanwaltschaft selbst zum Schluss, dass die Unglaubwürdigkeit der Hotelangestellten, Zitat, verheerende Folgen in einem Prozess haben würde. Und dieser Einschätzung ist das Gericht gefolgt. In einer schriftlichen Stellungnahme hat Dominique Strauss-Kahn neben seinen mündlichen Äußerungen erklärt, ein monatelanger Albtraum sei damit für ihn beendet. Er danke all jenen, die an seine Unschuld geglaubt hätten. Man muss allerdings noch eine kleine Einschränkung anfügen. Formal ist der Fall noch nicht ganz bei den Akten, weil ein Appellationsgericht noch über die Einsetzung eines neuen Sonderstaatsanwaltes zu entscheiden hat. Die Anwälte der Hotelangestellten hatten dem amtierenden Staatsanwalt Befangenheit vorgeworfen, aber ein Entscheid wird sehr rasch erwartet.
Der Schwachpunkt war diesmal also die Klägerin mit ihren widersprüchlichen Angaben und ihrem manipulierten Lebenslauf.
Das ist richtig und darauf zielte ja auch die Strategie der Verteidigung von Anfang an ab. Und man muss sagen, es ist in Amerika zwar nicht auf Bundesebene, aber auf lokaler und zum Teil auf bundesstaatlicher Ebene üblich, hochrangige Angeklagte aus Wirtschaft und Politik in Handschellen und unrasiert vorzuführen. Insofern war der Fall Dominique Strauss-Kahn keine Ausnahme in Amerika. Und umgekehrt ist es in solchen Fällen ebenfalls üblich, dass die Verteidigung eben wie gesagt jeden Kieselstein in der Vergangenheit der Klägerin umdreht, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Und in dieser Beziehung war der Fall Dominique Strauss-Kahn geradezu klassisch in Amerika.
In der Sache aber bleibt weiterhin ungeklärt, was in jenem Hotelzimmer geschah, also ob es erzwungener oder einvernehmlicher Sex war.
Das ist richtig und eine Tatsache ist ja, dass nichts passiert ist in diesem Hotelzimmer. Es steht Aussage gegen Aussage. Es wurde auch beklagt, dass vergewaltigte Frauen mit dem heutigen Entscheid abgeschreckt würden. selber eine Klage einzureichen. Die Hotelangestellte selbst hat erklärt, die Staatsanwaltschaft habe eine unschuldige Frau im Stich gelassen. Aber wie gesagt, die Glaubwürdigkeit des Opfers war selbst in den Augen der Staatsanwaltschaft zu sehr erschüttert.
Trotzdem, also es gibt ja auch eine Schlappe irgendwie für die amerikanische Justiz, vor allem für die New Yorker, für den New Yorker Staatsanwalt, der Dominik Strauss-Kahn ja sehr früh für schuldig gehalten hat und, Sie haben es vorher erzählt, regelrecht vorgeführt hat.
Ja, das kann man laut sagen und insofern ist es nicht ein typischer Fall. Es ist schon eine außergewöhnliche Niederlage. Staatsanwalt Sir Vance hat zu hoch gepokert und man muss sich bewusst sein, Staatsanwalt in Manhattan ist ein Job im politischen Scheinwerferlicht. Vance Vorgänger Robert Morgenthau war 35 Jahre im Amt. Er hat solche spektakulären Fälle wie den Mord an John Lennon behandelt oder vor rund anderthalb Jahren eine dreistellige Millionenstrafe gegen die Credit Suisse durchgesetzt. In der Bezirksanwaltschaft von Manhattan wurden große Karrieren geboren. In einem Satz, dieser Job ist ein Job, auf dem die Scheinwerfer ruhen. Und Vance, der Sohn von Jimmy Carters Außenminister Cyrus Vance, wäre im Moment sicher froh, wenn es weniger Scheinwerfer wären.
Von Washington zu Rudi Maeder in Paris. Viele Franzosen war die Anklage von Anfang an suspekt. Von Komplott war sogar die Rede, von prüden Amerikanern. Wie sind die Reaktionen jetzt?
Ich würde sagen, Erleichterung. Erleichterung natürlich vor allem im Lager der Sozialisten. Dominik, wie sie ihn nennen, ist einer von ihnen. Und viele konnten von Anfang an nicht glauben, dass diese Anschuldigungen zutreffen. Und es gibt auch bereits Stimmen, die sagen, Dominik Strauss-Kahn werde auch in Zukunft in Frankreich eine Rolle zu spielen haben. Allerdings gibt es da viele Fragezeichen, denn Dominik Strauss-Kahn hat nicht nur einen riesigen Imageschaden erlitten, er ist ja in Frankreich auch juristisch noch nicht aus dem Schneider. Es gibt eine Klage der Journalistin und Schriftstellerin Tristan Bannon, die ihm vorwirft, er habe versucht, im Jahr 2003 sie zu vergewaltigen während eines Interviews. Und hier in diesem Fall sind die Untersuchungsbehörden noch am Ermitteln.
Wie groß ist denn jetzt die Chance, dass es da wirklich zu einem Prozess kommt?
Ich denke eher unwahrscheinlich, denn die Schwierigkeit ist die, der Tatbestand der sexuellen Aggression ist verjährt. Es geht ja um einen Vorfall, der 8 Jahre zurückliegt. Die Klägerin muss also beweisen, Dominik Strauss-Kahn habe sie nicht nur sexuell angegriffen, sondern sie versucht zu vergewaltigen, also zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Und das ist nicht einfach bei einem Vorfall, der 8 Jahre zurückliegt, bei dem es keine Zeugen gibt, kein medizinisches Gutachten. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Dominik Strauss-Kahn seinen Fuß auch aus dieser Schlinge ziehen kann.
Dominik Strauss-Kahn galt ja auch als aussichtsreicher möglicher Gegenkandidat von Präsident Nicolas Sarkozy. Hat er denn nach dieser Affäre auch nur den Hauch einer Chance, in diesem Wahlkampf selbst noch irgendwie eine Rolle zu spielen?
Also als Kandidat selbst anzutreten, hat er keine Chance mehr. Sein Ruf ist zu sehr angeschlagen, da bleibt etwas hängen. Und die Sozialisten können es sich ganz einfach auch nicht erlauben, sich jetzt geschlossen hinter ihn zu stellen. Im Wahlkampf eine Rolle spielen, als Berater, als Stimmenfänger, wenn man will. Er hat ja eine anerkannte Wirtschaftskompetenz, das vielleicht schon. Es wird auch spekuliert, er könnte allenfalls im Fall eines Siegs der Sozialisten bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012, im nächsten Mai, er könnte im Fall eines Siegs eine Rolle übernehmen als Wirtschaftsminister, vielleicht sogar als Premierminister. Das ist sicher jetzt noch sehr spekulativ, da wird man schauen müssen. Aber ganz abschreiben kann man Dominik Strauss-Kahn politisch doch noch nicht.
Ganz herzlichen Dank für diese Informationen und Einschätzungen an Rudi Maeder in Paris und Peter Vögeli in Washington. Der Schock in Frankreich war groß, als Dominik Strauss-Kahn im Mai spektakulär festgenommen wurde und selbst Star-Journalisten zögerten stundenlang, bis sie die Nachricht aus den USA ans heimische Publikum weitergaben. Später übten sich viele von ihnen in Selbstkritik. Was ist von dem damaligen Umdenken geblieben und wie weit hat die Affäre von Dominik Strauss-Kahn die französische Öffentlichkeit verändert? Die Antwort kommt von Jürg Altweg. Er ist Kulturjournalist und Frankreich-Kenner. Seinen Text liest Robert Schmid.
Der Albtraum geht zu Ende. Die Erleichterung über die Einstellung des Verfahrens gegen Dominik Strauss-Kahn ist spürbar. Sie hatte das Land in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Zunächst stand die ganze Nation hinter DSK. Erst die Feministinnen änderten die französische Wahrnehmung und rückten die Frau als mögliches Opfer der männlichen Gewalt in den Mittelpunkt. Über die Erotik der Macht wurde debattiert und das sexuelle Selbstverständnis der Politiker gerügt. Verhalten sie sich wie die Könige im Ancien Regime? Vergewaltigung ist eine perverse Form der Machtausübung, erklärte der Soziologe Georges Vigarello und stellte fest, die französische Auffassung von Macht und Autorität ist anachronistischer als in modernen Demokratien. Ein Minister musste wegen einer sexuellen Affäre mit Abhängigen zurücktreten. Andere Fälle wurden publik. Die Frauen, darf man hoffen, werden es in Zukunft eher wagen, sich zu wehren und zu reden. Dafür gibt es gegenwärtig Beispiele. Und die Politiker werden sich zweifellos etwas vorsichtiger gebärden. Das Ende der sexuellen Ausnahme und ein neues Verhältnis der Geschlechter waren verkündet worden. Besonders gespannt wartet man jedenfalls auf den Wahlkampf. Möglicherweise muss Sarkozy nach dem Aus für die SK gleich gegen drei Frauen antreten. Die Grüne Eva Joly, Martine Aubry von den Sozialisten und Marine Le Pen, die ihm im ersten Wahlgang gefährlich werden könnte. Spürbar sind auch bereits die Auswirkungen auf die Medien. Sie haben sich nach der Verhaftung in Selbstkritik geübt. An den Einsichten ändert auch die Einstellung des Verfahrens nichts. Der Schutz der Privatsphäre wurde viel zu oft missbraucht, um unhaltbare Zustände zu verschweigen. Mitterrands außereheliche Tochter ging die Öffentlichkeit nichts an, aber dass er sie in eine Staatswohnung versteckte und aus Angst vor Aufdeckung reihum Telefone abhören ließ, war ein Skandal. Auch wenn DSK nicht vergewaltigt hat, was rund um die Affäre über ihn bekannt wurde, macht ihn selbst in Frankreich als Präsidenten fortan unvorstellbar. Ein Journalist hatte wegen seiner Anfälligkeit für sexuelle Affären vor seiner Entsendung nach Amerika gewarnt. Das wurde nicht gedruckt. Jetzt muss man hoffen, dass die noble Zurückhaltung in Sachen Privatsphäre nicht in ihr Gegenteil umschlägt. Der Fukushima-Effekt ist schnell verpufft. Aber die Affäre DSK hat in Frankreich ohne jeden Zweifel Prozesse in Gang gebracht, die Politik und Gesellschaft langfristig verändern werden.
Das waren Einschätzungen von Jörg Altweg. Im Schatten der dramatischen Entwicklung in Libyen geht in Syrien die blutige Unterdrückung des Protests weiter. Heute befasste sich der Menschenrechtsrat der UNO in Genf mit den Gräueltaten des Assad-Regimes. Der Rat fordert dringlich eine internationale Untersuchung. Sie sollte als Grundlage für Anklagen gegen die syrische Führung dienen. Allerdings Russland und China halten weiterhin bedingungslos zu Assad und lehnen die Resolution ab. Fredrik Steiger berichtet.
Die Präsentation der UNO-Hochkommissarin Navi Pillay vor dem Menschenrechtsrat ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sie sprach von weit verbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die syrischen Sicherheitskräfte.
Widespread or systematic human rights violations by Syrian security and military forces.
Die Belege mehrten sich, so Pillay, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handle. Gleichzeitig machte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon seiner Verärgerung darüber Luft, dass Präsident Bashar al-Assad ihn brandschwarz angelogen hat. Assad habe ihm klar versprochen, er werde sofort die Militäroperationen einstellen.
It's troubling that he has not kept his words.
Es sei höchst irritierend, dass er sich nicht an seine eigenen Worte halte. Deshalb hat nun der UNO-Menschenrechtsrat mit einer Dreiviertelmehrheit eine scharfe Resolution verabschiedet, welche die überwiegende Schuld an der Gewalt in Syrien klar dem Regime zuweist. Sofort soll eine unabhängige Kommission von internationalen Experten die Situation untersuchen. Darauf basierend sollen dann die Hauptschuldigen vor dem UNO-Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden. Genauso wie die USA, die EU-Staaten und weitere Mitglieder im Menschenrechtsrat, äußerte sich der Schweizer Botschafter Jürg Lauber.
Le nombre de morts et de blessés parmi la population résultant de l'usage excessif de la force par les autorités est choquant.
Die exzessive Gewaltanwendung durch die syrischen Autoritäten habe eine schockierende Anzahl Tote zur Folge. Die UNO spricht inzwischen von 2200 Opfern. Besonders bemerkenswert: Selbst die arabischen Länder Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und Jordanien unterstützten die Resolution. Dennoch fällt das Signal an Assad weit schwächer aus, als die meisten Ländervertreter hofften. Bis zuletzt hielten sie nämlich eine einstimmige Verurteilung für möglich. Doch dann stellte sich Russland quer und in dessen Kielwasser auch China. Was da über die syrische Regierung behauptet werde, sei bloß Propaganda, tat der russische Botschafter all die vorgelegten Belege ab. Außerdem sei Assad doch zum Dialog und zu Reformen bereit. Mit ihrem Nein erteilen Peking und Moskau Assad nun quasi einen Freibrief, weiter seine eigenen Leute umzubringen. Sie wollen offenkundig keinerlei Druck auf den Potentaten ausüben und werden auch Druck durch die UNO mit ihrem Vetorecht im Sicherheitsrat verhindern.
Und wir bleiben bei Syrien. Assads Fernsehauftritt am Sonntag hat es deutlich gezeigt. Das früher freundschaftliche Verhältnis zwischen Syrien und der Türkei hat sich merklich abgekühlt. Ratschläge von Nachbarn seien willkommen, sagte Präsident Assad, Einmischung aber verbiete er sich. So sieht man es auch auf der anderen Seite. Die türkische Regierung ist beleidigt, dass Assad nicht auf sie hört. Doch die Regierung Erdogan schließt sich nicht komplett der Anti-Assad-Front an. Mit gutem Grund. Der Nahostkenner Timur Göksel ist Professor an der amerikanischen Universität in Beirut und beobachtet von dort aus die Politik seiner Heimat Türkei. Irene Meyer hat ihn getroffen.
Timur Göksel bestellt natürlich einen türkischen Kaffee und eine Nagila. Das Blubbern der Wasserpfeife beruhigt beim Nachdenken über diese unruhige Region. Wir sitzen an der Beiruter Korniche und Göksel schaut übers Meer in die Richtung, wo hinter dem Horizont Zypern und die Türkei liegen müssen. In Ankara, Göksels Geburtsstadt, sitzen jetzt wohl Premier Erdogan und sein Außenminister Davutoglu und ärgern sich über Bashar al-Assad, den störrischen syrischen Nachbarn. Ist das syrisch-türkische Verhältnis definitiv ruiniert, frage ich Göksel.
Getting very difficult. You know, the Turks, I think there's also something very personal in this. That's very so important. Erdogan and Davutoglu, they felt that they were so good with the Syrians.
Auf jeden Fall ist es schwer beschädigt, sagt Timur Göksel, denn hier spielten ganz persönliche Dinge mit. Erdogan und Davutoglu hätten sich als die besten Freunde, sozusagen die großen Brüder von Assad gesehen und jetzt halte sich diese einfach die Ohren zu, wenn sie ihm ins Gewissen redeten.
So the Turks now feel that Assad gave them up, that Assad is not their personal friend anymore.
Die Türken fühlten, dass Assad nicht mehr ihr persönlicher Freund sei und das empfänden sie als Affront. Erdogan, der Syrien so häufig gute Dienste geleistet habe, auch als Vermittler im Konflikt mit Israel, fühle sich vor den Kopf gestoßen. Hier gehe es auch um Ehre, Stolz und beleidigt sein, sagt Göksel. Dabei war Syrien quasi die Perle der neuen türkischen Außenpolitik unter dem Titel »Null Probleme mit dem Nachbarn«. Die Visumspflicht wurde abgeschafft, das traditionell schwierige Verhältnis auf allen Ebenen gestärkt, Harmonie zog ein. Durch diese enge Verflechtung von Interessen ist Syrien laut Göksel nun für Erdogan praktisch zu einem internen Problem geworden.
This whole issue with Syria is now becoming more and more a domestic issue for Turkey.
Der türkische Premier sei extrem unter Druck von den USA und Europa, aber auch intern, denn die sunnitische Bevölkerung in der Türkei solidarisiere sich mit den sunnitischen Demonstranten in Syrien.
Although you know Turks are predominantly Sunni country, they don't want to be seen as defending the Sunnis only.
Erdogan, obwohl selber Sunni, wolle aber nicht als Verteidiger der syrischen Sunniten auftreten, denn erstens lebten in der Türkei 15 Millionen Alawiten, das ist jene Religionsgemeinschaft, dem die syrische Präsidentenfamilie angehört, und zweitens wolle Erdogan nicht in die konfessionelle Falle tappen, einseitig Partei ergreifen und einem drohenden Bürgerkrieg in Syrien noch Vorschub leisten, glaubt Timur Göksel. Ein Balanceakt. Nach seiner Kritik an Assad setzen viele Beobachter Erdogan nämlich bereits ins Boot mit den sunnitischen Saudis. Und das wolle Erdogan nicht, ist Timur Göksel überzeugt, der sich vorstellen kann, wie heikel es für die Türkei sein muss, unter dem ganzen Druck ihre Position zu finden. Timur Göksel, der mehr als 20 Jahre im Südlibanon Berater und Sprecher der UNIFIL-Truppen war, befasst sich heute als Professor an der amerikanischen Universität in Beirut mit Konfliktmanagement und mit ethnischen und konfessionellen Spannungen in der Region. Er glaubt, die Türkei könne sich nicht leisten, die Beziehung zum schiitischen Iran zu kappen.
Turkey is also has been trying to maintain good relations with Iran.
Auch mit dem Iran, der zu 100% hinter dem syrischen Regime stehe, verbänden die Türkei wichtige Wirtschaftsinteressen und Abkommen zur Sicherheit vor dem Hintergrund der Kurdenfrage, sagt der Professor. Diese belastete lange Jahre auch das syrisch-türkische Verhältnis und Assad, der einst die PKK und ihren Führer Öcalan unterstützte, könnte auch jetzt wieder versuchen, diese Karte zu nutzen. Syrien ist wirtschaftlich abhängiger von der Türkei als umgekehrt. Trotzdem hat auch die Türkei offenbar viel zu verlieren. Die Türkei hat gewaltige Wirtschaftsinteressen in Syrien, so Göksel. Neben Import und Export seien es bedeutende türkische Investitionen. Und auf diese Investoren müsse Erdogan Rücksicht nehmen, wenn er sich Wirtschaftssanktionen gegen Syrien überlege.
The Turkish economic relations are with the rich Sunni of Damascus and Aleppo.
Die türkische Wirtschaft, der Handel haben ihr Zentrum in den beiden größten syrischen Städten Aleppo und Damaskus mit den dortigen sunnitischen Geschäftsleuten, jener Elite, die über Assads Schicksal mitentscheiden wird, erläutert Timo Göksel. Wenn sie sich dem Aufstand anschließe, stürze Assad. Von der Türkei aber, so Göksel, müsse sich Assad heute nicht ernsthaft bedroht fühlen.
Never mind what you read in the Arab papers sometimes. There is not going to be any military intervention from Turkey. It's out of question. I mean, don't even think about it.
Egal, was Sie in den arabischen Zeitungen lesen, eine türkische Militärintervention steht nicht zur Debatte, sagt Göksel. Auch keine sogenannte Pufferzone an der Grenze. Und Erdogan habe sich ja ausdrücklich dem Aufruf zum Rücktritt Assads nicht angeschlossen.
I don't think Turkey is looking for a regime change in Syria.
Die Türkei wolle keinen Regimewechsel in Damaskus, sondern Reformen, so Göksel. Denn von dem, was nach Assad kommen möge, und niemand wisse, was das sei, wäre sie viel direkter betroffen als andere. In dieser sehr gefährlichen Situation verhalte sich der türkische Premier nicht immer angemessen. Er spreche zu viel, klagt Göksel. Assad eine Art Ultimatum zu stellen, im Wissen, dass die Türkei danach gar nicht reagieren werde oder könne, sei Unsinn. Typisch Erdogan.
Erdogan is very famous for that. He's a street fighter, you know. He knows how to play the public.
Das ist ein Straßenkämpfer, ein Polemiker, einer, der weiß, wie er mit dem Publikum zu Hause spielen kann, sagt Göksel. Aber der Held zu Hause sei noch lange nicht der konstruktive Außenpolitiker, auch wenn er große Ambitionen im Nahen Osten haben möge. Timo Göksel rechnet damit, dass der Konflikt in Syrien noch lange andauern werde. Er selber würde heute auch nicht auf einen Sturz Assads wetten. Allerdings eine Wette ohne Gewähr im unberechenbaren Nahen Osten.
Irene Meyer. Es ist 18 Uhr und 32 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Migration, SVP und Loriot, das sind die Stichworte für die nächsten 11-12 Minuten. Der aktuelle Wahlkampf in der Schweiz kennt verschiedene wichtige Themen. Aber nur ein einziges Thema hält sich hartnäckig: die Ausländerdiskussion. Nicht zum ersten Mal diskutieren wir über die Fremden im Land, aber erstmals unter veränderten Vorzeichen. Inlandredaktor Sascha Buchbinder hat sich die Geschichte des politischen Dauerbrenners genauer angeschaut.
Wir verurteilen das zum Teil arrogante Auftreten von unseren südlichen Nachbarn.
Ich glaube, in Zeiten von Verunsicherung sind Migrationsfragen immer auch brennende Fragen, brennende Debatten.
Es ist unverkennbar, dass das Ausländerproblem weite Kreise unseres Volkes tief bewegt.
Ich selber werde immer kribbelig, wenn man so moralisch tut.
Wir reden über Gastarbeiter, Asylanten, Migrationsdruck. Die Schweiz sorgt sich wegen der Italiener, Tamilen, Deutschen. James Schwarzenbach, die Bundesräte Simonetta Sommaruga, Uli Maurer oder Ernst Brucker. Die Tonlage variiert, das Thema bleibt. Erste Überfremdungsinitiative 1968. Zweite 1970, dritte 1974, vierte 1977, fünfte Überfremdungsinitiative 1987. Das Thema scheint unerschöpflich. Trotzdem folgt auch die Ausländerdiskussion dem Zeitgeist. 1970 fordert James Schwarzenbach eine Ausländerquote von 10%. An der Urne stimmen 46% der Initiative zu, nach hitzigen Diskussionen. 300.000 Gastarbeitern hätte die Ausweisung gedroht. Trotzdem meint James Schwarzenbach, dass
Grundproblem liegt ja nicht im Ausland, sondern bei denen, die es reingeholt haben, liegt bei den Motiven, warum die Wirtschaft eine derartige Anzahl von ausländischen Arbeitskräften gebraucht hat. Und das ist das Problem, das uns eigentlich zentral beschäftigt.
Die Wirtschaft, nicht die Ausländer als Wurzel des Übels. 1974 stößt Valentin Oehen, Präsident der Nationalen Aktion, ins selbe Horn. Er verlangt die
Verlegung von Produktionsstätten, also das, was man im Grundsatz heute ja allgemein bejaht, dass man nämlich das Kapital zum Mensch, zur Arbeitskraft soll bringen.
Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, um die Schweizer vor den Ausländern zu schützen, lautet der Vorschlag in den 70ern. Im Wahlkampf 2011 sind die Vorzeichen umgekehrt. SVP-Fraktionschef Kaspar Bader betont,
wir müssen die Steuerung der Zuwanderung klar nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen richten. Das ist auch meine Meinung, das ist auch die Meinung der SVP.
Was das Ausländerthema auszeichnet, der politische Erfolg misst sich nicht allein am Abstimmungsergebnis. An der Urne erlitten die Initiativen mal für mal eine Abfuhr, bis die Saat aufging mit der Ausschaffungsinitiative letztes Jahr. Den Acker fruchtbar gemacht hatte die stete Debatte. Jahrzehntelang stritt die Schweiz darüber, ob und wie über Ausländerprobleme diskutiert werden dürfe. Am Tag der Abstimmungsniederlage in den 70ern wütete James Schwarzenbach noch gegen angebliche Terrormethoden seiner Gegner. 10 Jahre später stellte er zufrieden fest, wie sehr die permanente Provokation das politische Klima verändert hat. Damals lernte die Schweiz einen neuen Begriff, den
von der schweigenden Mehrheit. Also die hat einmal da nicht geschwiegen und daher das ziemlich erstaunliche Resultat.
Nie zuvor war Schweigen so lärmig. 4 Jahrzehnte und ein gutes Dutzend Volksinitiativen später. Wahlkampf ist im Land und erstmals schwört Fulvio Pelli seine FDP auf das Ausländerthema ein.
Diese Partei muss nicht nur das Schöne der Sache besprechen. Wir wollen heute auch über die negative Konsequenzen der Immigration sprechen, über die Probleme sprechen, die wir haben und die wir lösen müssen.
SVP-Präsident Toni Brunner freut's.
Mittlerweile bestreiten eigentlich nur noch wenige politische Kreise in Bern, dass vor diesem Hintergrund tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Keiner zweifelt mehr. Trotzdem sind die Unterschriftensammler schon wieder unterwegs. Stopp der Überbevölkerung, für eine Stabilisierung der Gesamtbevölkerung und gegen Masseneinwanderung lauten die Titel in dieser Saison.
Sascha Buchbinder. Die Unterschriftensammler sind also bereits wieder unterwegs, Plakate werden geklebt, Inserate geschaltet. Und einmal mehr testet die SVP die Grenze des Zumutbaren. Der Kommentar von Inlandchef Lukas Schmutz.
Fukushima und der starke Franken haben das erwartete Hauptthema des Wahljahrs, die Frage der Migration, in den Hintergrund gedrängt. Doch jetzt kommt das Thema Ausländer. Und zwar nicht auf den leisen Sohlen einer politischen Diskussion, sondern es trampelt in der plakativen Sprache einer SVP-Kampagne in die Politlandschaft des Wahljahres rein. Masseneinwanderung stoppen lautet der Slogan der ersten Plakatwelle. Man hat sie wahrgenommen, aber kaum als etwas Neues, eher als Déjà-vu. Erinnerungen an das Schwarz-Weiß-Schäfchen-Plakat von 2007 werden wach. Doch Anstoß nimmt kaum jemand, auch jetzt nicht, wo die zweite Welle der Kampagne anläuft und es weitergeht im Kampagnentext. Viel weiter. Kosovaren schlitzen Schweizer auf, heißt's nun plakativ. Stimmt, Männer aus dem Kosovo haben schlimme Verbrechen begangen. Doch ebenso klar ist, dass die Kampagne die Delikte zu einer Verallgemeinerung missbraucht, um diffuse Ängste vor Fremden zu schüren. Der Protest blieb bisher aus. Parteien und Medien kauen an der Erfahrung, dass Protest Kampagnen verstärkt und bleiben stumm. Und so wurde auch kaum beachtet, dass die Schwarz-Weiß-Malerei der SVP sich klar verändert hat. Provozieren gehöre halt dazu, sagte man früher. Heute heißt's, das zugespitzte Reden sei hilfreich, gebe ein Ventil für jene, die vielleicht versucht wären, ihre Ängste gewaltsam auszuleben. Bundesrat Ueli Maurer redet so. In seiner Reaktion auf das Massaker in Norwegen meinte er, Amokläufe wie dort seien hier nicht möglich, wegen der harten, offenen Schweizer Diskussionskultur. Und in seiner Erst-August-Rede wendete er den Gedanken ins Allgemeine und verdrehte den Sinn von Max Frischs Lehrstück »Biedermann und die Brandstifter« in atemberaubender Weise. Die Biedermänner seien jene, die Menschlichkeit im Mund führten, und davon dürften sich die Schweizer Bürger nicht einlullen lassen, sondern sie müssten wachsam sein gegenüber diesem Gerede. Unwidersprochen hängt also nicht nur die heftige Kampagnensprache im Wahljahr, sondern auch, dass der SVP-Vertreter im Bundesrat sie willentlich bedient und verstärkt, auch jetzt, 2011, da nicht mehr Christoph Blocher im Bundesrat sitzt, sondern Ueli Maurer.
Das war ein Kommentar von Inlandchef Lukas Schmutz. Die Zuwanderung ist übrigens auch Thema heute Abend in der Sendung Doppelpunkt. In der Wahlsendung um 20 Uhr auf DRS1 diskutieren live die Partei bzw. Fraktionsspitzen von SVP, SP, FDP, CVP und den Grünen. Feinsinnig präzis, wenn das auf irgendjemanden zutraf, dann auf Loriot, einen der größten deutschen Unterhalter der Nachkriegszeit. Leider Vergangenheit. Vico von Bülow, so sein richtiger Name, ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie kein anderer prägte Loriot seit den späten 50er Jahren die deutsche Humorlandschaft mit seinen gezeichneten Knollennasenmännchen und seinen Fernsehsketchen, in denen er sich vor allem den kleinen und großen Widrigkeiten des Alltags widmete. Satire-Redaktor Lukas Holliger mit einer Würdigung.
Holleri, du Dödel, diri, diri, dudel,
dö. Das genügt.
In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen.
Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein.
Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
Gewiss, natürlich.
Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei.
Wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt?
Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen.
Die Geräte mögen kaputt gegangen sein. Die Sketche von Loriot sind Klassiker. Loriot, Komiker, Schauspieler, Zeichner und Regisseur, sein Werk so vielseitig und umfangreich wie sein bürgerlicher Name, Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow. Loriot steht seit den 70er Jahren, als die ARD die ersten Loriot-Serien ausstrahlte, für eine eigene, unübertroffene Humorgattung. Die typische Loriot-Figur ist unsicher, höflich und scheitert grandios an kleinsten Herausforderungen, sei es ein Bild, das schräg an der Wand hängt, oder ein weiches Ei. Loriots Stil war unverkennbar und hatte das Publikum schon in den 50er Jahren überrascht, als er für die Zeitschrift Stern Hunde zeichnete, die Menschen an der Leine führten. Das erregte Anstoß und Loriot fand keinen Verlag für seine Zeichnungen, bis der Schweizer Diogenes Verlag zugriff und 1954 einen ersten Cartoonband druckte. Die Cartoons machten Loriot bekannt, das Fernsehen machte ihn berühmt.
Middle Edelthorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fritham und Nether Edelthorpe. Dort trifft die Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth worden noch nachts. Von Nether, Settle Nether, Thottle Nether, Noddle.
Inhaltsangabe à la Loriot. Eine Nummer nur 2,5 Minuten lang, aber 2,5 Minuten, die seiner langjährigen Bühnen-, Fernseh- und Filmpartnerin Evelyn Hamann alles abverlangte. Evelyn Hamann gehört zu Loriot wie die Knollennasen zu seinen Zeichnungen. Das Komikerpaar, das auf dem grünen Sofa durch die Sketch-Sendungen moderierte, bot intelligente, noble, sprachmächtige Unterhaltung.
Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett.
Aber der Fernseher ist doch kaputt.
Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.
Doch für das breitere Loriot-Publikum sorgte Wumm. Mit dem Trickfilmhund aus der Bülowschen Feder warb das ZDF Anfang der 70er Jahre für die Aktion Sorgenkind. Ein Lied dieses Hundes stand einmal sogar sagenhafte 9 Wochen an der Spitze der deutschen Hitparade. Dabei, massentauglich wollte Loriot nie sein. Selbst aktuellen Themen näherte er sich auf ungewöhnlichen Wegen. So fand die Umweltproblematik der 80er Jahre in einem skurrilen Weihnachtssketch mit einem Atomkraftwerk-Baukasten ihren Niederschlag. Und zum Kalten Krieg lieferte er ein Interview aus einer Fabrikhalle, wo Schützenpanzerwagen genauso leicht hergestellt werden können wie Marzipankartoffeln.
Wir befinden uns hier in der Halle 3 der Rhein-Ruhr-Stahl AG Duisburg-Ruhrort. Dieser Betrieb ist der zweitgrößte Lieferant auf dem Spezialgebiet gepanzerter Gefechtsfahrzeuge und der fünftgrößte Rohstahlproduzent der Welt. Herr Direktor Bensheimer, das Weihnachtsfest hat Sie veranlasst, die Produktion vorübergehend umzustellen. Was wird hier im Rhein-Ruhr-Stahl-Zentralwerk zurzeit produziert?
Marzipankartoffeln.
Marzipankartoffeln, Herr Direktor, das ist sehr interessant.
Ende der 80er Jahre wagte sich Loriot dann auf die Kinoleinwand und triumphierte auch abendfüllend und wiederum mit der bewährten Evelyn Hamann in den beiden Filmen «Ödipussy» und «Papa Anteportas». Wenn es ein Geheimnis von Loriots Humor gibt, dann lüftete er es vielleicht einst selbst. «Alles, was ich als komisch empfinde, entsteht aus der zerbröselten Kommunikation, aus dem Aneinander-Vorbeireden.
Lukas Holliger zu Loriot, der gestern gestorben ist. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.